Lob und Dank sei unserem Gott für seine Gnade, auch für den heutigen Abend und diese Stunde, dass wir wiederum hier sein können, nun, ehe wir gemeinsam beten. Möchte ich ein Wort lesen aus Epheser, Kapitel 1, von Vers 17. Epheser, Kapitel 1, von Vers 17. Und dazu möchten wir doch aufstehen. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, wolle euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung durch die Erkenntnis seiner selbst verleihen. Eure Herzen erleuchtete Augen, damit ihr begreift, welche Hoffnung ihr infolge seiner Berufung habt, wie groß der Reichtum seines herrlichen Erbes bei den Heiligen ist und wie überschwänglich seine Kraft sich an uns, den Gläubigen, erweist, nämlich die mit gewaltiger Macht sich betätigende Stärke, die er an Christus erwiesen hat, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in der Himmelswelt zu seiner Rechten sitzen ließ, hoch erhaben über jede Herrschaft und Gewalt, über jede Macht und Hoheit, überhaupt, über jeden Namen, der nicht nur in dieser, sondern auch in der zukünftigen Weltzeit genannt wird. Ja, alles hat er ihm zu Füßen gelegt und hat ihm zum alles überragenden Haupt gemacht, für die Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Gnade und Treue. Herr, wir danken dir für dein heiliges Wort, o Gott, das wir zur Hand nehmen dürfen, o Herr. Wir preisen dich, darin wir sehen können, wie du für uns, Herr Jesus Christus, selbst hingegangen bist, Herr, der du dich erniedrigt hast, o Gott, auf das du erhöht worden bist, o Gott, der über allen Namen ist, wie wir gelesen haben, nicht nur hier auf Erden, sondern auch der in Himmel genannt wird. O Gott, Dank sei dir, Herr, dass du deine Gemeinde, Herr, dein Leib, Herr, damit ausstatten willst, Herr, mit der überschwänglichen Kraft, mein Gott im Himmel, Dank sei dir. Wer sind wir, wer bin ich, Herr? Was haben wir dafür getan? O Gott, du hast es getan, Herr. Du bist am Kreuz, Herr, hast du gelitten, Herr, du bist ans Kreuz gegangen. Du hast deine Hände ausgebreitet, o Gott im Himmel, so schenke uns Gnade, dass wir erleuchtete Augen bekommen, Herr, dass wir die Offenbarungen, die uns gegeben worden sind, o Herr, erkennen und sehen und deinen Namen erheben, Herr. Segne du uns, segne die Lippen, dadurch du reden werdest, o Gott. Öffne unsere Herzen, o Gott, unsere Ohren, dass dein Wort hineindringt, Herr, und dass wir dich preisen und ehren. Amen. Amen. Wir setzen uns.
Lob und Dank sei dem Herrn. Manche sind noch in Ferien, aber einige sind zurück. Bruder Russ und ich sind froh, wenn wir sitzen bleiben können. Was mich so bewegte bei dem Wort oder den Worten, die gelesen wurden, dass es Erlebnisse waren. Erlebnisse von Menschen, die in die Gegenwart Gottes kamen. Und ich habe das hier schon mal erwähnt. Ich glaube, es geht uns allen gleich. Wenn wir lesen, was Gott getan hat, dann steigt in uns ein unwahrscheinliches Verlangen auf, dass der Herr mit uns, an uns, in uns, durch uns auch etwas tun könnte, auf das wir zurückschauen könnten, um zu wissen, dass Gott sein Wort an uns bestätigt hat. In dem Wort hier in der Apostelgeschichte, da ging ja einiges voraus. Man könnte von Vers 16 lesen, ich lese nur von Vers 22. Da trat die Volksmenge gleichfalls gegen sie auf, und die Stadtrichter ließen ihn die Kleider vom Leib reißen und ordneten ihre Auspeitschung an, nachdem sie ihnen dann viele Stockschläge hatten verabfolgen lassen, setzten sie sie ins Gefängnis mit der Weisung an den Gefängnisaufseher, er solle sie in sicherem Gewahrsam halten. Der warf sie auf diesen Befehl hin in die innerste Zelle des Gefängnisses und schloss ihnen die Füße in den Block ein. Große Männer Gottes, sie haben gepredigt, getan, was Gott ihnen aufgetragen hatte, und anschließend wurde ihnen der Dank gegeben von den Menschen. Die Kleider wurden ihnen vom Leibe gerissen, sie wurden mit der Peitsche behandelt und anschließend noch mit Stockschlägen, dann ins Gefängnis geworfen, und nach diesem fangen sie an zu singen. Man muss sich das mal vorstellen. Nach all dem ist Lobgesang in ihrem Herzen. Ich weiß nicht, was mit uns wäre, wie wir in dem Augenblick reagieren würden, aber hier haben wir Vorbilder. Diese Geschichten sind nicht nur geschrieben worden, um die Bibel umfangreicher zu machen. Sie sind berichtet worden, um uns zu zeigen, wie wir uns in solchen Situationen zu verhalten haben. Der kostbare Same des Wortes Gottes bleibt in uns. Stockschläge können ihn nicht hinausschlagen. Nichts kann ihn herausnehmen. Was Gott in uns getan hat, bleibt für die Ewigkeit in uns. Das werden wir ja mit hinübernehmen. Und wir sehen, dass dieser Mann nach Licht rief. Er hat sicherlich irdisches Licht gemeint, aber göttliches Licht ist ihm geworden. Göttliche Erleuchtung kam über ihn. Er wusste, das, was da geschah, ist um dieser beiden Männer willen geschehen. Und er hörte die Stimme des Paulus und er kam auf ihn zu und warf sich vor ihnen nieder. Nicht um ihnen die Huldigung darzubringen, aber um anzuerkennen, dass Gott mit ihnen ist. Und er war bereit zu hören. Ich muss in dem Zusammenhang an das eine Wort aus der Offenbarung denken, aus einem Sendschreiben. Ich werde machen, dass diejenigen, die sagen, sie dienen Gott, aber in der Synagoge Satans sind, dass sie kommen und sich vor dir beugen. Gott kann es so machen, wenn wir in jeder Lebenslage, und das sage ich mir selber auch, das tun, was Gott von uns fordert. Alles andere überlassen wir ihm. Er war Herr der Lage auch hier. Wir hätten sagen können, bei Gott ist alles möglich. Er hätte das Herz des Richters wenden können, das Herz des Volkes, die Apostel oder die Männer Gottes bewahren vor Stockschlägen, vor Auspeitschung, vor dem, dass ihnen die Kleider runtergerissen worden sind. Menschen haben offensichtlich ihre Wut an ihnen ausgelassen, wie am Herrn auch. Aber es ging an Gott alles vorüber. Gott hat alles gesehen. Er sah die Reaktion dieser Männer Gottes, die sich in jeder Lage bewährt haben. Wenn alles glatt geht, wenn alles gut geht, wenn alle Welt einem zuspricht, dann ist das eine einfache Sache. Aber wenn einem die Kleider vom Leibe gerissen werden, wenn man entblößt wird, wenn man ausgepeitscht wird und Stockschläge bekommt, was dann? Was dann? Wie schnell neigen wir dann dazu, mit uns, mit Gott, mit dem Schicksal, mit den Mitmenschen zu hadern? Und schon fallen wir aus dem Glauben heraus, kommen in den Unglauben hinein und sehen den Weg nicht mehr, den wir zu gehen haben. In dieser Beschreibung hier ist doch eine große Lektion für uns alle. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und priesen Gott in Loblieder. Möge Gott solche Leute aus uns machen, die, wenn sie um des Namens des Herrn willen, um des Wortes Gottes willen, was immer es sein mag, leiden oder was kommt, hinnehmen und trotzdem dem lebendigen Gott von Herzen danken können. Das Wort aus Hesekiel 3 erinnert mich jedes Mal neu an das Licht, an die Herrlichkeit, an die übernatürliche Wolke, die ja die Apostel, meinetwegen Paulus in dem Fall oder dann im Gefängnis Petrus gesehen haben, aber die Propheten im Alten Testament, und ich denke da an das Bild, das dort hängt, es ist die übernatürliche Herrlichkeit Gottes. Und wir können es wohl in Lukas, was ist eins oder zwei nachlesen, zwei wohl, dass der Herr geboren wurde, aber die Herrlichkeit des Herrn erschien den Hirten auf dem Felde. Und es wurde, die Nacht wurde erleuchtet, die Nacht wurde hell. Die Herrlichkeit des Herrn ist nicht nur ein Gedanke, den wir uns vorstellen. Die Herrlichkeit des Herrn besteht tatsächlich in diesem übernatürlichen Licht, in dem Glanz, der sichtbar ist, der wahrnehmbar ist, der, wie wir es ja in der Wolke sehen, in irgendeiner Form erscheinen kann. Hesekiel sagte hier, da machte ich mich auf und ging in die Talebene und siehe, dort stand die Herrlichkeit des Herrn. Gerade so, wie ich sie am Flusse Kebar geschaut hatte. Da warf ich mich auf mein Angesicht nieder. Diese Männer Gottes haben wirklich etwas gesehen. Sie sahen das übernatürliche Licht, sie sahen die Herrlichkeit Gottes. Es war genauso, als Salomo den Tempel fertig gebaut hatte, kam die Herrlichkeit Gottes herab und füllte den Tempel. Das war nicht nur ein Gedanke, nicht nur ein Wort Herrlichkeit, sondern das war sichtbare Herrlichkeit Gottes. Der Glanz, die Majestät, das Licht, alles vereint als diese Herrlichkeit Gottes. Und der Mann warf sich auf sein Angesicht nieder. Aber ihm wurde gesagt, dass er stumm bleiben soll und eine Zeit lang nicht reden, kein Strafprediger mehr sein, denn es ist ein widerspenstiges Geschlecht. Gott hat seine Knechte manchmal so sonderbare Wege geführt, dass wir es kaum begreifen können. Wir würden meinen, wenn jemand von Gott gerufen ist, dann wird er wie eine Gazelle über alle Felsklippen hinweg nur davon eilen. Nein, die Wege Gottes sind ganz anders. Die sind nie so, wie wir sie uns vorstellen oder denken, wie wir sie wählen oder gehen würden. Die sind ganz anders. Da ist plötzlich ein Mann Gottes, der die Herrlichkeit des Herrn schaut, über den die Kraft Gottes kommt. Und dem gebietet der Herr zu schweigen. In Vers 27 steht dann, wenn ich aber mit dir rede, werde ich dir den Mund auftun. Das ist das große Geheimnis. Wenn Gott wieder etwas sagen will, dann wird er reden, dann wird er den Mund auftun, die Lippen salben, das Wort schenken, Erleuchtung und Einsicht über das, was Gott vorhat, geben, und dann geht's wieder weiter. Wenn du dann, ja, ich will dann deinen Mund auftun, und du sollst zu ihnen sagen, so hat Gott der Herr gesprochen. Es gibt einen Ausspruch Bruder Brenhams irgendwo, der sagt in etwa so, die Zeit wird kommen, wo die Brautgemeinde entweder schweigen wird oder nur reden, wenn sie das so spricht, der Herr hat. Nicht nur einfach reden, sondern wenn wir reden, dann soll das, was wir sagen, Wort Gottes sein. Es soll den Willen Gottes offenbaren, es soll Gott sein, der mit uns redet. Und das ist der Punkt, auf den wir zugehen, der Moment, auf den wir warten. Nicht nur reden und reden, nicht nur tun und tun, laufen und laufen, sondern im Gleichschritt mit Gott abzuwarten, was er sagen, was er offenbaren, was er tun will, und dann es tun. Dem Propheten wurde gesagt, wer dann hören will, mag hören. Und wer es lassen will, der mag es lassen. Denn sie sind ein widerspenstiges Geschlecht. Ich glaube, es ist der gleiche Prophet, oder ist es Jeremia, wo es heißt, in jedem Fall sollen sie wissen oder inne werden, dass ein Prophet in ihrer Mitte war. Hesekiel 2, Abvers 4, lesen wir es und sehen wir es oder hören wir es. Und die Söhne haben ein trotziges Gesicht und ein hartes Herz. Zu ihnen sende ich dich und du sollst zu ihnen sagen, so hat Gott, der Herr, gesprochen. Mögen sie dann darauf hören oder mögen sie es lassen? Denn sie sind ein widerspenstiges Geschlecht. So sollen sie doch erkennen, dass ein Prophet unter ihnen aufgetreten ist. Du aber, Menschensohn, fürchte dich nicht vor ihnen und lass dich durch ihre Reden nicht einschüchtern. Ob auch Disteln und Dornen um dich sind und du unter Skorpionen wohnst, fürchte dich nicht vor ihren Reden und erschrick nicht vor ihren Mienen, denn sie sind ein widerspenstiges Geschlecht. Vielmehr sollst du ihnen meine Worte verkündigen. Mögen sie darauf hören oder mögen sie es lassen, denn sie sind widerspenstig. Dies ist scheinbar nicht die erste Generation, die missraten oder misslungen ist. Es gab immer Menschen, die glaubten und Menschen, die nicht glaubten. Aber besonders dann, wenn Gott eine prophetische Botschaft sandte und die Menschen nicht glaubten, das war ein großer Unterschied, ob der Priester den Leuten etwas klar macht oder ein Levit oder irgendjemand, oder ob Gott einen Propheten sandte und direkt zu den Menschen sprach, darin bestand immer ein ganz großer Unterschied. Auch über das Wort aus Epheser 1 habe ich schon gleich nachgedacht. Wir lesen das ja so, Und dann, wenn wir von Vers 1 der ganzen Sache nachgehen, in welch einer Weise hier die Gedanken Gottes mit der Gemeinde offenbar wurden, wie von dem Segen jeglicher Art, mit dem wir gesegnet wurden in Christus, hervorgehoben wird, dass vor Grundlegung der Welt erwählt sein, vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens, die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung aller Übertretungen. Und dann Vers 9. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem freien Ratschluss, dessen Ausführung er sich vorgenommen hatte. Sobald die Zeiten zum Vollmaß der von ihm geordneten Entwicklung gelangt wären. Er wollte in Christus als dem Haupt alles einheitlich zusammenfassen, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Man könnte immer noch weiterlesen. Steht ein zweites Mal das Wort, nachdem ihr dazu vorherbestimmt worden waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Beschluss seines Willens vollbringt. Ich glaube, wir haben hier in einer der letzten Versammlungen das Wort aus dem Hebräerbrief gelesen. Aufgrund dieses Willens Gottes, hat der Herr sich dahingegeben. Er hat den Willen Gottes getan und hat uns durch diesen Willen ein für alle Mal geheiligt und ans Ziel gebracht, mit Gott versöhnt und in den Zustand zurückgebracht, in dem Gott uns haben will, bis auf die Verwandlung unserer Leibe, die noch aussteht. Die Verwandlung unserer Seele hat sicher stattgefunden, mit manchen Schwächen und Gebrechen behaftet, aber das, was Gott in uns getan hat, wollen wir nicht geringschätzen, sondern dankbar wollen wir sein. Denn wahrlich, Gott hat Großes an uns getan. Vorher lasen wir von der Herrlichkeit. Der Prophet Hesekiel sah die Herrlichkeit Gottes. Wir sollen diejenigen sein, die einst in dieser Herrlichkeit eingehüllt bei Gott sein werden. Wir sollen seinen Ruhm vermehren. Wir als Erlöste sollen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit dienen. Gott hat Großes mit uns vor, mit seiner gesamten Gemeinde, und er will, dass wir es wahrnehmen, dass wir es wissen, dass wir innerlich darauf eingehen. Und in Vers 13 steht, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Heilsbotschaft von eurer Rettung vernommen habt und zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißten Heiligen Geist versiegelt worden, der das Angeld für unser Erbe ist, für die Erlösung seiner Eigentumsgemeinde zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Alles geschieht zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Alles, was Gott tut, tut er, damit wir einst in der Herrlichkeit sind, damit sein Lob gemehrt werde. Wie wir es gesagt haben, wir sind ja sein Schmerzenslohn, das Resultat der Erlösung. Und wir sollen etwas sein, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Man mag es uns hier nicht ansehen, aber wir sind's. An dem Tage, den Gott gemacht hat, an dem wir in die Herrlichkeit eingehen werden, wird es spätestens offenbar werden, dass auch wir zum Lobpreis seiner Herrlichkeit da sind. Dass auch unsere Anwesenheit diesen Lobpreis vermehren wird. Denn jede Seele, die erlöst ist, gehört ja dazu und wird seinen Ruhm vermehren. Bruder Schmidt hat ja von Vers 15 wohl gelesen. Wir brauchen es nicht alles noch einmal zu lesen. Steht ja geschrieben, dass Gott uns, ja, der Vater der Herrlichkeit, Gott, der Vater der Herrlichkeit, wolle euch den Geist der Weisheit und Offenbarung durch die Erkenntnis seiner Selbst, ja, durch seine Selbsterkenntnis, die nur in seiner Selbstoffenbarung gesehen werden kann, schenken. Wie können wir Gott erkennen, wenn er sich uns nicht offenbart? Wenn geschrieben steht, weichet von mir, ich kenne euch nicht. Dann waren es Menschen, die seinen Namen gebraucht haben, seine Kraft gebraucht haben, aber die ihn persönlich nicht erkannt haben. Wer ihn erkannt hat, der wird von ihm erkannt werden. Damals hat er dem Philippus gesagt, so lange schon bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt. Der Herr war betrübt darüber. Und als Thomas dann später sagte, mein Herr und mein Gott, muss doch allen ein Stein vom Herzen gefallen sein. Vielleicht werden sie noch bei sich hin und her gedacht haben, ja, das ist er, aber ist er es wirklich? Ja, das ist er, aber ist er es wirklich? Es ging ja auch alles drunter und drüber. War ja auch nicht alles nur ein glatter Weg, wie wir uns gewünscht und unserem Herrn auch gewünscht hätten. Aber dann kamen diese Worte, mein Herr und mein Gott. Um noch schnell den einen Schritt zu machen, als Johannes auf der Insel Patmos war, wurde er in die Herrlichkeit versetzt. Er wurde im Geist hinaufgenommen. Er sah das, was heute eigentlich geschieht, was wir heute lesen, wahrnehmen, worüber wir uns freuen. Wir haben Anteil an dem, was ein Hesekiel, was ein Jesaja, was alle Propheten und Apostel aus ihrem Erleben mit Gott heraus empfangen haben. Sie haben es uns hinterlassen. Ihre Erfahrungen mit Gott, die Worte, die ihnen von Gott aus zuteil wurden, der gesamte Heilsplan, die Verheißungen, alles ist uns geschenkt worden. Möge der Herr mir und uns allen erleuchtete Augen des Herzens schenken, dass wir wissen, welch eine Hoffnung wir infolge seiner Berufung haben, nicht infolge meiner, deiner, unser, sondern infolge seiner Berufung haben. Und die er berufen hat, die hat er auch erwählt. Und die er erwählt hat, denen hat er auch die himmlische Herrlichkeit verliehen. So steht's in Römer 8. Denen hat er die himmlische Herrlichkeit verliehen. Warum sagte Jesus, verherrliche deinen Namen? Die Antwort kam, ich habe ihn verherrlicht und werde ihn abermals verherrlichen. Ich habe ihnen deine Herrlichkeit gegeben. Vater, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe der Weltgrund gelegt war. Das ist keine ungebührliche Bibelstelle. Die passt sehr schön hinein. Dieselbe Herrlichkeit Gottes, die vor Grundlegung der Welt bereit war, durch die Christus verherrlicht werden sollte, ist dieselbe Herrlichkeit Gottes, die vor Grundlegung der Welt bereit war, durch die alle von Christus Erlösten verherrlicht werden sollten. Ist doch sehr einfach, so wie das kleine Einmaleins. Nur wenn man vorgefasste Meinungen und Erkenntnisse hat, stolpert man über jedes Wort Gottes, über jede zweite Bibelstelle oder über jeden zweiten Vers. Aber wenn man erleuchtete Augen des Herzens hat, dann weiß man, das Lamm Gottes war vor Grundlegung der Welt ersehen. Wir waren vor Grundlegung der Welt ersehen. Unsere Namen wurden in das Lebensbuch des Lammes vor Grundlegung der Welt geschrieben. Gott plant doch nicht erst heute oder gestern. Gott hat geplant, ehe er begonnen hat, seinen Plan zu verwirklichen. Gott hat von Ewigkeit her geplant. Und dank sei ihm, wir waren in seinem Plan. Was nützte mir der größte Plan Gottes, wenn ich nicht in diesem Plane Gottes wäre? Wir sind ein Teil des endzeitlichen Planes Gottes. Das ist so wahr, wie Gott lebt. Und darüber sind wir froh. Dafür sind wir dankbar. Auch wir werden die Herrlichkeit schauen. Gelobt sei sein Name. Amen.
Ich glaube, wir brauchen diese Worte nur zu beherzigen, weil es ja Worte Gottes sind, die wir gehört haben. Und ich stimme voll und ganz überein mit dem, was gesagt worden ist. Und in dem Zusammenhang fiel mir das auf, was in Hebräer 10 geschrieben steht. Es steht da im 32. Vers, denkt aber an die früheren Tage zurück, in denen ihr nach empfangener Erleuchtung einen rosigen Weg gehen durftet, ja? So steht's wohl nicht. Nein. Hebräer 10, Vers 32. Nein, in denen ihr nach empfangener Erleuchtung einen harten Leidenskampf geduldig bestanden habt. Das ist es. Als die Bibelstellen alle gelesen wurden von Paulus, von den Männern Gottes, wie die Wege mit ihnen waren, bin ich auf dieses Wort gestoßen oder geführt worden und musste denken, dass nicht nur die Männer Gottes, sondern hier bringt es der Apostel zum Ausdruck und sagt es den Hebräern und wahrscheinlich alle diejenigen, die erleuchtet worden sind durch den Heiligen Geist, hatten keinen einfachen Weg zu gehen. Und Bruder Frank hat schon bereits gesagt, Gott hätte es doch anders machen können. Es hätte ja anders sein können. Aber so muss es sein, ihr Lieben. So ist es bestimmt von Gott. Und dann mögen sich Leute gewundert haben. Aber ich denke, wenn die Erleuchtung ihnen zuteil geworden ist, dann werden sie diesem Weg mit Geduld gegangen sein. Hier heißt es, einen harten Leidenskampf geduldig bestanden habt. Ich glaube, die Geduld ist es wohl, die uns am meisten fehlt. In den harten Leidenskampf, auch in dieser Zeit, in den wir hineingestellt worden sind. Vielleicht haben wir es auch uns manchmal anders vorgestellt oder anders gewünscht. Aber nicht mehr unser Wille geschehe, wie unser Herr gebeten hat, sondern dein Wille, o Vater, geschehe. So ist es. Es war doch kein einfacher Weg zu gehen. Es war doch keine einfache Sache, in diese Stunde hineinzukommen. Aber er kam hinein und ist nicht mehr seinen eigenen Weg gegangen, sondern wie er bestimmt war. Und das Gleiche haben wir heute Abend gehört. Es muss alles gehen, wie er es will. Hier waren die Gläubigen. Es erfreut uns, dass sie diesen harten Leidenskampf geduldig bestanden haben. Das freut uns. Brüder und Schwestern, wären wir mal schon drüber weg, wenn wir es so sagen wollen. Das ist es doch. Wären wir schon mal drüber weg, hätten wir ihn schon mal bestanden. Aber ich denke, das eine dürfen wir uns vor Augen halten. Wenn Gott etwas beginnt, dann schenkt er Gnade zu allem, was er tut. Er ist mit den Seinen, wir sehen es, ob's mit einem Hesekiel war. Gott hat ihm bestimmt, was er zu sagen hat. Und wenn er nicht mehr reden sollte, ließ Gott ihm die Zunge an den Gaumen kleben. Tja. Und man wird sich, oder vielleicht hat sich manch einer gefragt, warum redet er jetzt nicht mehr? Und vielleicht wird manch einer gedacht haben, nun, warum ist er jetzt stumm geworden? Wenn er doch behauptet, der Mann Gottes zu sein und im Auftrage Gottes zu handeln und den Auftrag zu haben und Gott hat mit ihm geredet, warum redet er jetzt nicht mehr? So mag es doch bei den Leuten aussehen. Und wir wissen nicht, wie es vielleicht in unseren Tagen aussieht, aber wir dürfen uns voll und ganz auf den Herrn stützen. Wir dürfen uns auf sein Wort verlassen, denn wir wissen, er wird alles wunderbar hinausführen. Und wir sehen nicht nur die Apostel, sondern all diejenigen, die Gott erleuchtet hat, ja, in denen ihr nach empfangener Erleuchtung, ja, sie waren erleuchtet durch den Herrn, durch das Wort, wie auch wir in diesen Tagen. Auch wir wandelten dahin in unseren eigenen Gedanken, in der Finsternis, im Glauben vielleicht, dass wir richtig stehen, wie viele vielleicht in unseren Tagen. Aber wir können sagen, uns ist Gnade widerfahren. Uns ist Gnade widerfahren und das Licht ist uns aufgeleuchtet. Er hat unser Verständnis für sein Wort geöffnet, unsere Augen gesalbt mit seiner heiligen Augensalbe, dass wir diese Wahrheit erkennen dürfen. Und Lob und Dank, die Wahrheit hat uns frei gemacht. Wir sind frei, Brüder und Schwestern. Vielleicht mag der Feind kommen und sie uns streitig machen wollen. Aber wir sind befreit, ihr Lieben. Er hat uns erlöst, er hat uns frei gemacht. Und er sagt hier dann noch ein wenig weiter, im Vers 33, indem ihr teils selbst durch Beschimpfungen und Drangsale zum öffentlichen Schauspiel gemacht wurdet, teils an den Geschicken derer teilnehmen musstet, die in solche Lage versetzt waren. Tja, es war keine einfache Zeit. Und warum? Weshalb? Es hätte doch anders sein können. Nein, Gott hat es so gewollt. Auch die Jünger, wie wir es gelesen haben in der Apostelgeschichte, sie wurden geschlagen mit dem Stock, mit der Peitsche und dies und jenes. Ja, man hätte doch können sagen, hätte Gott nicht eingreifen können? Natürlich, er könnte eingreifen. Aber er hat seinen Plan. Und diesen Plan müssen auch wir erkennen. Und ich glaube, wir sind dankbar, dass wir ihn erkennen durften. Ihr habt ja doch mit den Gefangenen mitgelitten und den Raub eurer Habe mit Freuden hingenommen, in der Erkenntnis, dass ihr selbst einen wertvolleren und bleibenden Besitz habt. Ja, wir wissen, das ist nur zeitlich, es ist vorübergehend, aber sie durften erkennen, dass sie einen wertvolleren und bleibenden Besitz haben. Wenn wir im Glauben standhaft ausharren, ihr Lieben, dann werden wir diesen Besitz nicht nur hier schon haben, sondern dort auch noch. Er bleibt uns bestehen. Und dafür sind wir sehr dankbar. Vielleicht jetzt diesen trostreichen Vers 35. Werft also eure freudige Zuversicht nicht weg. Sie bringt ja eine hohe Lohnvergeltung mit sich. Ja? Denn standhaftes Ausharren oder Geduld tut uns alle Not, lassen wir es mal so gesagt sein. Ja. Damit ihr nach Erfüllung des göttlichen Willens das verheißene Gut erlangt. Denn es währet nur noch eine ganz kleine kurze Zeit. Dann wird der kommen soll und nicht auf sich warten lassen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben das Leben haben. Und wenn er kleinmütig zurückweicht, hat mein Herz kein Wohlgefallen an ihm. Und jetzt, der Vers 39 ist dazu kostbar. Wir aber haben nichts mit dem Zurückweichen zu tun, das zum Verderben führt, sondern halten es mit dem Glauben, der das Leben gewinnt. Mögen diese kostbaren Gottesworte uns heute Abend dienen dazu, dass wir wieder neu aufgerichtet werden, neu gestärkt von ihr gehen können, im Glauben und im Vertrauen. Und wie wir es hier gelesen haben, dass wir mit dem Zurückweichen nichts zu tun haben. Und auch jene hatten nichts damit zu tun, sondern das führte zum Verderben. Wir möchten ja das Leben haben. Und das ist uns aus Gnaden ja von Gott aus gegeben. Und dafür wollen wir seinen Namen erheben und ihm danken und preisen, auch in dieser Abendstunde. Ich glaube, wir stehen jetzt auf, Gott zu danken. Himmlischer Vater, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen für diese Gnadenstunde. Wir danken dir, Herr, für all die Glaubenshelden, für all die Glaubenszeugen. Es ist ja nicht nur in der Bibel geschrieben, dass wir es lesen, sondern dass wir uns daran sehen können, wo auch wir stehen, o Herr. Herr, schenk mir Gnade und uns allen, Herr, in jeder Versuchung, durch welche wir hindurch müssen, durch viele Verkennung, o Herr, durch viele Beschimpfung, durch viele Drangsale, Herr, und durch was es alles gehen mag, lass uns ausharren, o Herr, schenk mir Gnade, schenk es meinen Brüdern, schenk es uns allen, den Schwestern, schenk es unseren Kindern, o Gott, wir kommen, Herr, schenk es deinem gesamten Volk, o Gott, nah und ferne, im Ost und West, in Süd und Nord, o Herr, wir kommen zu dir heute Abend und bitten dich, stärke unseren Glauben noch weiter, Herr. Lass uns feststehen im Gebet und sei mit allen, Herr, die nicht immer in einer Versammlung kommen können, o Gott. Hilf, Herr, überall deinen Kindern und segne dein Volk, o Herr. Herr, wir bitten dich, du wollest auch segnen, Schwester Kaufmann, die im Krankenhaus gekommen ist. Sie hat sich dafür bitte empfohlen, Herr. Du wollest Gnade schenken, auch jetzt, Herr. O Gott, und du wollest mit ihr sein. Du bist ja der große Arzt und Helfer, auch wenn Ärzte etwas tun. Aber du musst die Heilung geben, o Herr. Darauf kommt es an. Und wir legen alles in deine Vaterhände und bitten dich, treuer Gott, hilf allen, denen Not zuteil geworden ist. Und mögen sie erkennen, Herr, dass sie durch alles hindurch müssen, o Herr. Schenke mir Gnade und uns allen, Herr, in Jesu Namen. Amen.